Meanwhile in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz.
Hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge Meanwhile in Mitte. Ja, krass.
Heute ist der, wenn ihr es hört, 9. März. Wir nehmen auf am Abend des 7. März. Ich finde, sollte man vielleicht sagen in diesen Zeiten. Man weiß ja nie.
Das stimmt. Zwischendurch passieren ja dann doch Entwicklungen und dann fragen sich Menschen vielleicht, warum haben die nicht darüber gesprochen? Vielleicht, weil es noch nicht passiert ist. Wir wissen es ja noch nicht.
Genau. Ich staune, dass du so, wie du so auf einmal so die Stimme änderst und es ist auf einmal gute Stimmung zur Anmoderation, weil gerade eben hatte ich das Gefühl, ich erwische dich ein bisschen in einer nicht so guten Laune heute hier.
Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin heute so ein bisschen auf Krawall gebürstet. Aber ich weiß auch nicht so richtig, warum. Eigentlich war heute alles supi. Aber dann irgendwann habe ich gemerkt, ich habe mich auch viel mit dem Thema Frauen, Weltfrauentag oder Frauenkampftag heute auseinandergesetzt. Und irgendwie in diesem Rahmen bin ich so ein bisschen, ich weiß auch nicht, angespannt geworden. Und wie man auch hört, meine Stimme ist komischerweise ein bisschen angeschlagen. Also ich bin ein wenig heiser irgendwie. Also so diese ganz hohen Töne gehen heute bei mir nicht. Aber ja, ich habe mich heute mit dem Thema Gleichberechtigung und Gender Pay Gap und so weiter und so fort auseinandergesetzt.
Da hast du so ein bisschen die Fassung verloren jetzt im Laufe
da
des Tages.
Da bin ich dann so ein bisschen wütend geworden. Also ich bin perfekt eingestimmt auf den morgigen Tag, würde ich sagen.
Sehr gut. Du hast das richtige Aggressionslevel, um jetzt zu kämpfen.
Genau.
Für deine Rechte.
Genau, und nicht nur für meine Rechte, sondern natürlich auch für die Rechte deiner künftigen Tochter, ne?
Ja, aber das ist ja immer so ein Ding, ne? Wenn Männer sagen so, also ich bin ja Feminist, ich habe ja schließlich auch eine Tochter.
Und sogar eine Ehefrau.
Und sogar
eine Mutter.
Also ich muss mich ja quasi für Frauen einsetzen, weil ich habe ja drei Gründe. Wenn es sie nicht gäbe, dann vielleicht nicht. Aber gut, das Schicksal hat es so gewollt. Ich habe eine Ehefrau und eine Tochter. Insofern gezwungenermaßen muss ich mich auch für Frauen engagieren, deswegen bin ich Feminist. Deswegen kann ich ja nur Feminist sein. Insofern, ich würde nicht nur wegen meiner zukünftigen Tochter mich für feministische Anliegen engagieren, sondern ohnehin.
Ja, das stimmt. Man,
bin ich
also,
ja für die Sache.
Man muss auch wirklich sagen, was das angeht, bist du da auch, wie heißt es so schön, Vogue?
Ja, aufgeklärt. Ich bin sehr aufgeklärt.
Du bist auf jeden Fall aufgeklärt. Das fand ich auch ehrlich gesagt ganz süß zwischendurch immer mal wieder bei dir zu sehen, auch bei Flowlab, wie du da ja einfach so ein Auge darauf hattest, dass die Frauen in eurem Team sich auf jeden Fall auch wohlfühlen und so und dass es nicht zu unangenehmen Situationen kommt. Da hattest du immer ein Auge drauf. Das fand ich ganz gut.
Ja, versuche ich, glaube ich, generell. Also es ist nicht mal nur beim Feminismus oder solchen Themen oder Sexismus oder so, sondern ist genauso bei Rassismus oder bei allen möglichen Themen, glaube ich, versuche ich da ein Bewusstsein bei Leuten zu schaffen, die es ja nicht immer böse meinen. Das hilft oft auch nicht, aber es gibt ja Leute, die einfach nicht ganz so viel sich mit solchen Themen beschäftigen auch und die kann man einfach helfen, da zu lernen zum Beispiel auch und einfach sagen, du guck mal, ich glaube, wenn man das so macht, dann ist es, glaube ich, in dem und dem Kontext vielleicht nicht so gut.
Ich glaube auch nicht, dass es böse gemeint ist, aber es ist halt das, was schnell und einfach passiert, dass man sich einfach seiner eigenen Privilegien nicht bewusst wird. Und wenn man halt darauf angesprochen wird und sie dann auch erkennt, und da nehme ich mich ja auch gar nicht aus, ne? Mir passiert das auch noch viel zu häufig, dass man sich dann dessen bewusst macht und sagt, ah ja, stimmt. Viel schwieriger finde ich eigentlich die Menschen, die du dann auf ihre Privilegien aufmerksam machst und die diese einfach nicht anerkennen wollen und sagen, nee, also ich weiß nicht, was die dann immer für Ausreden haben, aber wir kennen wahrscheinlich alle dieses Gespräch. Also es sind ja gerade vor allem ganz häufig die Privilegiertesten von allen, die sagen, also bei uns ist ganz schlecht. Ich werde ja wirklich hier von allen benachteiligt. Und was ich für Steuern zahlen muss.
Das ist jetzt ein Insider. Ja, naja, kurzer Exkurs zu dem Thema. Auf jeden Fall was Wichtiges, was da morgen, also am Dienstag, wieder ansteht. Ich finde es übrigens so lustig, dass ich jetzt hier so im Podcast so frage, ich habe das Gefühl, du bist nicht so gut drauf, was ist denn los? Ich meine, ist ja nicht so, als dass wir uns nicht unterhalten würden, wenn wir uns manchmal dann hier so fragen, na, wie war deine Woche? Ich finde es ein bisschen lustig, wenn wir dann so, als wenn wir uns so im Podcast die eine Woche hier eine Stunde unterhalten würden über solche
Themen.
Wobei,
ja schon, ich weiß, was du meinst, aber findest du, ich bin heute extra aggro?
Ja, man spürt eine gewisse Gereiztheit.
Findest du?
Bisschen mehr als sonst vielleicht.
Ja, findest du, quasi während der Schwangerschaft war ich besonders unausgeglichen oder aggressiv?
Nö.
Fandest du, ich war eher vielleicht sogar ruhiger und entspannter?
Ja, vielleicht.
Weil das ist mir nämlich durch den Kopf gegangen. Wir waren nämlich heute Morgen laufen und ich dachte mir, schau, früher war das so, wenn alle erzählt haben von so Schwangerschaftshormonen und was das mit einem macht und man wird dadurch noch viel unausgeglichener und ja, hat noch viel mehr Emotionen und die Emotionen fahren Achterbahn, alles Mögliche. Ich dachte mir jedes Mal, ach du Scheiße, noch mehr als sonst. Wie soll ich das ertragen?
Aber bist du nicht auch gerade noch in dieser Phase, in diesem goldenen Trimester, wo alle sagen, das ist eben das goldene Trimester? Also ich meine, du kannst ja auch noch vieles machen. Also du kannst ja noch, wir können noch zusammen joggen gehen. Du bist noch in deiner Bewegung jetzt nicht so krass eingeschränkt und so. Vielleicht kommt diese Phase noch so ein bisschen, wenn man dann, wenn es dann doch ins letzte Trimester geht und man dann eben doch auch mehr eingeschränkt ist und alles ein bisschen mehr wehtut und dann hat man noch ein bisschen irgendwie Sorgen und dass dann vielleicht so ein bisschen die Phase kommt, wo man auch nochmal die Gefühlsachterbahn nochmal
einsteigt. Also gut möglich, halte ich nicht für ausgeschlossen. Aber während wir quasi laufen waren, habe ich darüber nachgedacht, dass ich mich eigentlich viel weniger aggressiv fühle als sonst. Also sonst war ich ja schon sehr, sagen wir mal, forsch.
Draufgängerisch.
Dominant. Und man möchte vielleicht auch streitlustig sagen. Mhm. Aber ich bin den Diskussionen jetzt nicht unbedingt ausgewichen. Hm. Und ich finde, seit ich schwanger bin, bin ich auf jeden Fall eine viel entspanntere Version meiner selbst. Auch jetzt letztens, da habe ich wirklich gedacht, okay, was ist mit mir los? Wo wir nachts wieder wach geworden sind, weil irgendwer so krass laut Musik gehört hat.
Ja, gehört ist gut. Gemacht.
Gehört und gemacht.
Hast du es richtig gecheckt, was da los war? Das war ja eine, die saß ja wirklich genau unter unserem Fenster mit einer Box, wo...
Die war so groß wie ein Koffer.
Genau, und da lief ja wie so ein Loop. Das war ja wie so ein Soundstück, was nur so 20, 30 Sekunden war. Und es war so ein bisschen so, wie würde ich es beschreiben? Das war so wie aus so einem dystopischen Film, weißt du? So ein Cyberpunk-Sound-Ding irgendwie. Also, ich fand es an sich ganz cool. Nur es war halt 4.30 Uhr, das war das Problem. Und über diese
und
Musik drüber,
geschlafen.
Und über diese Musik drüber, sie hat ja auch ein Mikro.
Ach so.
An der Anlage. Das war die Vocals quasi, das war sie.
Ach so, ja, das
ja,
habe ich nicht gecheckt.
Deswegen erzähle ich es, weil sie hat nicht was abgespielt und gehört, sondern sie hat einfach Musik gemacht um 4.30 Uhr direkt unter unserem Fenster.
In einer ganz normalen Wohnanlage, also es ist jetzt nicht so, als
ganz
wäre
normal,
ein Club in der Nähe.
Ganz normal auf der Straße einfach. Und hat da sowieso gerappt, gefreestylt über diese... so funky, verträumte, aber so Techno-Musik irgendwie so drüber und hat okay, so krass. Da rumgerappt halt einfach irgendwie so. Und ja.
Okay, krass. Jedenfalls bin ich fast wahnsinnig geworden. Gleichzeitig habe ich aber auch so relativ wenig Aggression in mir gespürt. Im Vergleich zu sonst.
Stimmt, normalerweise wäre schon irgendwie, was können wir runterschmeißen, Wassereimer, Eier, verfaulte...
Tomaten.
Sonst was quasi. Und du warst so, hast dich eher wie ans Bett gelegt, so nach dem Motto, und wolltest irgendwie vielleicht die Polizei rufen. Und dann bin ich ja kurz runtergegangen, habe einfach gesagt, dass das nicht so cool ist. Aber du warst ja relativ entspannt tatsächlich, obwohl
ja,
es ja wirklich ultra nervig war.
Es war richtig, richtig nervig. Und ich war gar nicht so wütend wie sonst, weil normalerweise
ja, sonst
bin ich dann wirklich, stehe ich senkrecht im Bett.
Sonst werde ich wach, weil du schnaufend so Feuer durch die Nasenlöcher pustend durch die Wohnung läufst und überlegst, wie du den jetzt da unten irgendwie den Leuten eine Lektion erteilen kannst oder Schaden anrichten kannst.
Ja, oder wenigstens einfach Wasser runterschmeißen.
Ja.
Aber dann wäre ihre Anlage auf jeden Fall auch kaputt.
Ja.
Nee, und ich war so, nee, komm, ich rufe die Polizei. Und dann warst du aber so, nee, bis die kommen, das dauert viel zu lange. Ich gehe kurz runter.
Ja.
War ich auch sehr dankbar. Naja, jedenfalls, da ist mir der Gedanke zum ersten Mal gekommen und jetzt vorhin beim Laufen nämlich auch, dass ich also, das war es jetzt auch so gut wie mit dem Schwangerschaftsupdate, aber ich finde, ich bin eigentlich eine ganz okay Version von mir selbst. Insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass ich die ganze Zeit dachte, heiliger Bimbam, was muss denn David dann 9 Monate lang ertragen, wenn mein Normalzustand quasi nochmal ja, hochgeschraubt wird? Aber so bin ich einfach nur manchmal ein bisschen wehleidig.
Das ist, das ist ja auch völlig, völlig akzeptabel. Ich bin auch gespannt.
Wir streiten auch kaum.
Letzte Trimester. Ja, aber wir streiten ja sonst auch eher wenig.
Einmal im Monat.
Genau. Der Faktor ist halt weg, aber ich meine, so generell haben wir jetzt nicht so, gibt ja so verschiedene Arten von Paaren, manche, die auch mal nicht mal immer so super schlimm, aber die einfach sich so ein bisschen in den Haaren haben, mal alle zwei Wochen oder so. So war es ja bei uns eigentlich auch nicht. Insofern ist jetzt okay. Ich bin gespannt aufs letzte Trimester, wie sich das noch entwickelt und dann, wie du dann als Mutti wirst. Wir haben ja auch gerade wegen einem anderen Thema drüber geredet, dass du bestimmt dann richtig so fierce, stell ich mir vor, so wenn deiner Tochter irgendwie Unrecht geschieht, wie du vorm Direktorinnenbüro stehst und direkt klare Verhältnisse schaffen willst und Fairness einforderst.
Naja, idealerweise erziehen wir unsere Tochter ja dahingehend, dass sie selbst für sich einstehen kann.
Dass sie selber mit 7 zur Direktorin geht und sagt, so geht's nicht mit der Note.
Ja, zum Beispiel.
Ja.
Oder so eine Klugscheißerin, die dann sagt, also was hat das denn jetzt mit dem Unterrichtsmaterial zu tun?
Ja, nee, sowas liegt mir völlig fern. Würde ich nie im Leben wollen, dass ein Kind...
Wie warst du
jetzt? Ja, ich war natürlich so ein bisschen so. Deswegen, ich dachte, das war jetzt so eine Anspielung darauf, dass ich solche Tendenzen vielleicht...
Ja, deswegen habe ich nochmal kurz gefragt, wie warst du denn so als Kind? Du warst ein richtiger Klugscheißer, ne?
Ich denke ab und zu mal drüber nach, wie ich so, also jetzt rückblickend mit echt ein bisschen Abstand und klar, das ist manchmal ein bisschen lustig, ein bisschen unangenehm, wie ich da so vielleicht manchmal drauf war gegenüber Lehrern oder Lehrerinnen. Und es gibt eine Geschichte, das ist, da erinnere ich mich wirklich dran, ne? Es gab mal sowas, da, man musste irgendwie mal in der 11. Klasse oder so irgendwie so ein Zettel abgeben für sein Wahlfach, was man dann im Leistungskurs in der 12., 13. Klasse machen wollte, was ja ziemlich wichtig war, weil Leistungskurs zählt ja im Abi irgendwie doppelt und so. Und ich war halt in Englisch irgendwie voll gut und war auch klar, dass das mein bestes Fach sein würde. Und dann habe ich da Englisch angekreuzt und diesen Zettel abgegeben, dachte ich. Und irgendwann, keine Ahnung, eine Woche später, so kam dann so, hier ist die Verteilung, das waren die gewählten Sachen. Und ich war dann irgendwie in, keine Ahnung, Biologie oder sowas. Und ich war so, hä, wie kann das bitte sein? Englisch ist nicht mal richtig voll so ungefähr und ich habe doch Englisch angekreuzt. Und dann nach dem Hin und Her kam raus, ja, mein Zettel wurde nie abgegeben so ungefähr. Und da war ich so, wie wurde nicht abgegeben? 1000%ig habe ich den abgegeben. Und die waren so, nee, der wurde nicht abgegeben. Und jetzt ist Mathe eingeteilt, wir haben es ins System eingetragen, es geht nicht und so weiter und so fort. Naja, ist aber so wichtig natürlich wegen Abi, dass natürlich irgendwann ich meine Eltern dann dazu angehalten habe, jetzt müssen wir in die Schule gehen und das muss jetzt, müsst ihr mal helfen, mir zu klären. So. Dann waren die auch da und dann gab es einen riesen Gezeter von allen Seiten, zwar ein riesen Chaos. Und irgendwann wurde durchgepresst, ja, okay, ich kann jetzt auch noch in den Englisch-Leistungskurs. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich genau das Thema war, es war irgendwie sowas in der Art, mindestens. Und irgendwann, ich, wirklich 2 Jahre später, finde ich in meinem, irgendwo in meinem Zimmer zwischen 15 Ordnern aus den Schuljahren davor, ziehe ich so diesen Zettel raus. Und denk so, oh, ups, einen riesen Aufstand gemacht in der Schule, dass ja wohl nicht sein kann, dass sie die Unterlagen da nicht ordentlich beisammen haben, dass ich jetzt dafür bestraft werde. Und irgendwann so gemerkt, fuck, das war alles meine Schuld. Die konnten gar nichts dafür und wir haben da so einen kleinen albernen Aufstand gemacht, so, wenn das passiert, dann können wir nochmal hier ganz anders und so. Ja. Das war mir richtig unangenehm, weil ich das immer gesehen habe. Ich habe es meinen Eltern nie erzählt, auch dass ich das gefunden habe. Sie denken bis heute, sie sind dafür mein Recht eingestanden. Wenn sie jetzt den Podcast hören, dann werden sie zum ersten Mal erfahren, dass ich diesen Zettel halt irgendwann später gefunden habe.
Ich kann mir das so richtig vorstellen bei dir. Das war auch so eine der allerlustigsten. Man muss sich, also was ich ja auch an David sehr, sehr schätze, ist, dass er eigentlich so eine sehr ruhige und besonnene Person ist. Aber was er überhaupt nicht ab kann, ist im Grunde, wenn jemandem Unrecht passiert.
Ja.
Also vor allem, wenn dir Unrecht passiert. Du kannst schon sehr gut für dich einstehen. Und das erwartet man vielleicht auch nicht unbedingt, weil du halt eben nach außen wie so ein super ruhiger Typ wirkst. Was du ja auch bist. Hm. Außer man nimmt dir den Käse am Flughafen weg. Ihr habt das nicht erlebt, ne? Wie David wirklich einen Aufstand gemacht hat. Wir waren am Flughafen, flogen gerade von meinen Eltern. Und meine Eltern haben uns zwei Packung Käse eingepackt. Aber ihr wisst schon, es war jetzt kein Brie oder so, sondern das war halt so ein...
Das war schon eine Art von Camembert, aber nicht kein Camembert, das war eigentlich wie so ein runder Käse.
Wie so ein holländischer Käse oder sowas.
Genau, so ein Käserad quasi. Genau. So ein klassischer Käse. Ja.
Genau, so ein klassischer Käse.
Der war aber sehr fest, muss man sagen. Der war schon, da hätte man damit das jemand an den Kopf geworfen von 2 Meter, wird man vielleicht ausgenockt. So fest war der, was bei einem Camembert, bei so einem Brie jetzt halt nicht passiert. So fest war der aber.
Jedenfalls wollte man ihm am Flughafen, und wir hatten halt nur Handgepäck, also wir hatten gar keinen Koffer, den wir hätten abgeben können, wo wir den Käse hätten reintun können. Also wir hatten nur Handgepäck und sind dann mit diesem Käse im Handgepäck eben durch diese Sicherheitskontrolle dadurch. David wird, Überraschung, rausgezogen und dann wollen die ihm den Käse wegnehmen. Und wir
weil es eine Flüssigkeit wäre, war das Argument. Der hat gesagt, der Käse, das ist eine Flüssigkeit, aber es war einfach ein sehr harter Käse, wie ich gerade gesagt habe. Hätte man jemanden erschlagen können mit dem Ding. Das war keine Flüssigkeit. Und da habe ich gefragt, okay, was genau ist hier der Maßstab, was eine Flüssigkeit ist? Wie wird denn eine Flüssigkeit definiert hier am Flughafen bei der Sicherheitskontrolle?
Ja, und ob auch ein Baguette mit Käse, ob es einem auch weggenommen werden würde?
Ja.
Oder, und dann hast du halt irgendwann wirklich die Chefs, also...
Naja, nein, also...
Schon den Vorgesetzten gerufen. Du wolltest dann schon mit dem Vorgesetzten reden?
Sie hat gesagt,
du wolltest einfach den Maßstab erklärt wissen
und wo
das Regelwerk auch ist.
Das Regelwerk, genau. Wo ist hier die Beschreibung, Flüssigkeiten dürfen nicht mehr als 100 Milliliter sein, wo dann steht, so eine Art Käse ist eine Flüssigkeit.
Und
da habe ich gesagt, ja, dann ich würde gerne den Supervisor mal dazu befragen. Und ich muss sagen, ich bin natürlich, also ich war in dem Moment schon realistisch genug, dass mir klar war, der Käse ist, den kann ich abschreiben.
Ja, der war gone.
Also mir ging es dann da in dem Moment eher darum, weil ich war frustriert davon, von der Situation, weil der Käse war schon extrem lecker. Ich war schon ein richtiger Fan nach dem Aufenthalt dort und wollte ihn gerne mit haben. Ich war dann sehr sauer und dann dachte ich mir, jetzt haben die mir ans Bein gepieselt, jetzt nerv ich die wenigstens noch. Also es war so ein bisschen, ich habe das nicht gemacht, so verbissen, weil ich dachte, ich kann den Käse noch retten, sondern es war eher so, ja, dann können wir uns ja mal jetzt ein bisschen hier unterhalten darüber, ob der flüssig ist so ungefähr. Dann nerv ich wenigstens auch alle zurück, wenn die mich schon nerven. Das war so ein bisschen das Ding. Auch natürlich eine super schöne Charaktereigenschaft. Mir ist immer unangenehm, wenn du diese Geschichte erzählst halt, ne? Weil
ich finde es aber so lustig.
Ich genau weiß, wie das von außen wirkt und so. Und ich das, glaube ich, nicht ganz so ernst meine, aber dann doch so ausspiele quasi und dann.
Man hat sie halt voll abgekauft.
Ja.
Und das Lustige war halt, normalerweise sind die Leute ja auch genervt, wenn man aufgehalten wird an so einer Sicherheitskontrolle und es nicht schnell genug vorangeht. Aber es war einfach so entertaining, dass jeder, der daran vorbeigegangen ist, auch an dir vorbeigegangen ist, weil der Verkehr musste ja irgendwie weitergehen. Und du hast ja diese Sicherheitsbeamten ja auch wirklich beschäftigt gehalten.
Ja, waren schon alle 3 Leute oder so.
Alle mussten kichern.
Ja.
Alle fanden es irgendwie lustig, wie du dich da mit denen, weil normalerweise ist ja auch so an dieser ganzen Sicherheitskontrollgeschichte,
ja,
keiner traut sich überhaupt irgendwas zu sagen. Alle sind einfach froh, wenn sie da durch sind und niemand will sich mit irgendwem anlegen. Und du, selbstbewusst, wie du dann in dem Moment aufgetreten bist mit deinem Käse, wie du den Käse wirklich bis aufs Blut verteidigt hast. Das war wirklich eine meiner lustigsten Erinnerungen mit dir. Ich habe mich gar nicht einbekommen.
Ja, das war lustig. Und dann haben wir die Geschichte aus deiner Mama erzählt und das war ja so eindrücklich scheinbar oder eindrucksvoll, dass sie ja mittlerweile manchmal irgendwie eine Box voll schickt mit so 5 von diesen Käsedingern, damit wir genug Vorrat haben, damit sowas nicht wieder vorkommt. Ja. Ist auf jeden Fall sehr lieb.
Ja.
Naja,
aber
so
seit
viel
sie auch weiß, dass wir auch das Salz von ihr so gern mögen, hat sie ja auch irgendwie diese 15 Packungen Salz mal mitgebracht und wir haben ja bis heute, ich glaube, wir brauchen niemals wieder in unserem Leben Salz.
Ja. Ja, also wenn jemand von uns Salz geschenkt bekommt, dann deshalb. Wir haben zu viel. Ja, schön. Dann wissen wir jetzt ein bisschen mehr über mich. Einfach eine meiner sympathischen Seiten, die sicherlich jeder mag. Naja, so war das.
Ja, ist doch auch ganz gut, wenn die Leute auch ein Gefühl für dich bekommen. Weil ich meine,
ja,
mich kennen sie ja meistens schon, auch ganz gut. Aber von dir weiß man nicht so viel. Genau, aber das war es auch zum Thema Schwangerschaftsupdate.
Genau, und so ein bisschen zu unserer Gemütslage fürs Erste, dass du heute so ein bisschen diese Art von Tag hattest. Aber generell habe ich nochmal drüber nachgedacht, auch wie es uns jetzt natürlich generell geht, jetzt dieser ganzen Situation, die ja gerade noch genauso aktuell ist wie vor einer Woche im Grunde. Es hat sich ja nichts daran geändert eigentlich. Ich weiß nicht, für mich ist so ein bisschen komischerweise ja, so eine Art Normalität eingekehrt. Das hatte ich schon sogar schon letzte Folge gesagt, glaube ich, wo dann irgendwie Update so war, Tag 5 der Invasion oder des Kriegs. Und ich finde es jetzt noch so ein bisschen krasser so, ne? Ich finde, am Anfang hat man noch die ganze Zeit alles gecheckt Und jetzt mal fast schon so ein bisschen, ja, da ist, das läuft so ein bisschen nebenbei. In manchen Momenten zumindest mehr. Was eigentlich verrückt ist, finde ich, weil die krassen Sachen passieren ja eigentlich jetzt sogar erst.
Eben.
Also komischerweise ist es für mich so gegensätzlich beides aber. Also einerseits passieren die krassen Sachen, dass jetzt in Deutschland wieder die Leute zum Bahnhof gehen und irgendwie sich um Leute kümmern und irgendwie da an allen
Ecken. Und auch die ganzen zivilen Angriffe passieren ja jetzt
genau, erst. Genau, und vor Ort passiert eben das. Hast du dieses Video gesehen? Ich glaube, war das gestern oder heute noch? Ich glaube, es war gestern aus Irpin oder wie der Ort
ausgesprochen wird. Also das gehört gerade
nicht zu deinem, zu deiner News-Diät, dir sowas anzugucken.
Verstehe ich. News-Diät. Ja. Das Ding ist, sagt man das so, ja, also ich beschäftige mich schon damit, aber ich versuche es eher auf Texte beschränkt zu halten und weniger auf Bilder, weil wenn ich Bilder sehe oder Videos, muss ich irgendwie fast direkt anfangen zu weinen und das bringt halt auch niemandem was.
Ja, voll. Aber ich meine, trotzdem diese Dinge passieren und ich suche die jetzt auch nicht bewusst auf, aber ab und zu, ich glaube gerade die extrem krassen Fälle landen dann doch irgendwie in der Timeline, das repostet dann eben auch irgendwie die Zeit oder die New York Times oder was auch immer und dann gab es ja diesen einen Fall da, also ja, ich will es nur kurz ein bisschen anreißen, ne, weil es so abgefuckt ist einfach, dass da in Irpin, wo die gesagt haben, die dürfen da jetzt evakuieren und dann die Zivilisten da irgendwie über unsere Brücke oder irgendeine Kreuzung laufen oder so, um da wo auch immer hinzukommen, wo es dann weitergeht. Und so eine Family ist halt mit zwei Kids und den Eltern und dann ist gefilmt von so einem Team von der New York Times, glaube ich, von so einem Kriegsfotografen und einer Kriegsfotografin und dann siehst du so ein riesen Geschoss irgendwie die Straße lang knallen und dann explodiert es und dann rennt irgendwie der Security-Begleiter von dem Kamerateam irgendwie über die Straße und dann kam halt später auch so ein Haufen Artikel, dass die halt gesehen haben und da wurde halt die Familie von so einem Panzergeschoss oder so einfach von der Explosion getötet. Und dann gibt es da so die Fotos danach, wie diese Familie da so wirklich so am Bordsteinrand einfach so liegt, wie so ein weggetretenes Tier, ein totes, liegen die da einfach so am Straßenrand. Und das ist so, also weil ich gucke es auch an und ich glaube, selbst wenn man sich das anguckt, das wird einem nicht klar, wie schlimm das eigentlich ist. Also ich finde, sowas kann man gar nicht begreifen menschlich, diese Grausamkeit von so einer Situation einfach. Und ich erzähle es jetzt auch und das ist natürlich übel und Leute sagen auch unter dem Tweet so, ah, sowas sollte man nicht posten, aber ich glaube doch, genau sowas muss man auch posten, sowas muss man auch genau erzählen und weiter verbreiten, so schlimm wie es ist, weil es ist einfach die Realität so und das sind so Sachen, die, das wollte ich gerade sagen, also man hat diese Normalität einerseits ein bisschen, dass man sich jetzt irgendwie gewöhnt hat, dass die Sache passiert und dann reißen einen diese Dinge aber so extrem krass raus, finde ich, weil es so, ja, ist unfassbar einfach.
Ich finde es auch absolut unfassbar, was gerade passiert. Ich bin nach wie vor irgendwie sprachlos, ich finde es auch ganz komisch, wenn Leute einen so fragen, ja, wie geht's dir? Oder wenn ich mich auch dabei ertappe, wenn ich jemanden frage, wie es einem geht, so, ja, was ist denn darauf die Antwort? Wie soll es denn einem gerade gehen? Also ich glaube, uns allen geht es so und dass sich alles so ein bisschen belanglos irgendwie anfühlt.
Ja, ich finde belanglos, aber es ist eher belanglos oder ich habe das Gefühl, manchmal man stumpft auch echt ab so, was so die Höhen und Tiefen dann doch auch angeht. Letzte Woche hatte ich ja gesagt, dann ist so, ja, worüber soll man sich alles Sorgen machen so? Aber jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt auch letzte Woche schon gedacht, mit Flowlab ist ja gerade, ja, lief es jetzt nicht so gut und es sieht nicht so aus, wenn wir weitermachen können. Das wäre jetzt eigentlich ein Thema, worüber ich erstens hier irgendwann sicherlich mal sprechen würde. Irgendwann können wir da mal drüber reden, warum das so gelaufen ist und wie es jetzt weitergeht und wie es nicht weitergeht und so weiter und so fort. Aber so, ich merke auch, das passiert dann so, aber meine emotionale Bandbreite wird auch kleiner irgendwie. Wie mich das dann fast mitnimmt, weil ich bin dann deswegen vielleicht 2-3 Tage richtig frustriert, aber diese Frustration wird überlagert von dieser viel krasseren Sache. Das heißt, Dinge, die sonst in meinem Leben voll die krassen Ausschläge wären vielleicht, die schrumpfen ja so zusammen auf so eine Gleichgültigkeit, auf diese Belanglosigkeit dann eben doch, wie du es auch genannt hast gerade, weil da halt andere Dinge sind, die viel krasser sind, aber das ist ja auch nicht gesund, wenn im privaten Leben eigentlich krasse Dinge passieren, aber man da gar keine emotionale Reaktion mehr so richtig hat, wenn man denkt, ja, ist alles scheißegal, egal ob ich jetzt hier, in Anführungsstrichen, egal ob ich ein Kind kriege oder meine Firma scheitert, ist alles egal, weil ich sehe halt jeden Tag Videos, wie irgendwie die Familien totgeschossen werden, so ungefähr.
Ja.
Das ist auch nicht gut.
Aber genau, deswegen habe ich das Gefühl, ich glaube, so geht es vielen, dass man einfach seit einer Woche oder jetzt bei zwei einfach durch die Gegend läuft wie so ein Zombie einfach.
Ja, naja.
Okay, geil, richtig runtergezogen.
Okay, wir sind ja nicht der, das haben jetzt auch alle Laber-Podcasts, die ich höre, haben das auch in einer ähnlichen Art und Weise besprochen natürlich. Alle sagen dann, ja, wir sind hier keine Comedy-Dienstleistung, egal ob es bei Baywatch Berlin, was ich jetzt gerade irgendwie öfter mal höre, oder fest und flauschig. Also alle diese Art von Podcasts haben dann ja ein ähnliches Ding jetzt und sind in einer ähnlichen Situation. Klar ziehst du Leute runter, aber worüber sollst du sonst jetzt reden? Kannst du nicht einfach ignorieren?
Nee, absolut nicht. Und das, also ich glaube, das ist ja auch nicht gewollt, aber ich kann mir auch vorstellen, dass mir geht es zumindest so, dass ich auch einfach teilweise auch Ablenkung brauche. Und das ist auch so, das habe ich auch geschrieben, dass Social Media genau deswegen auch gerade so ein ambivalenter Ort für mich ist, weil ich scrolle so durch und ich suche Ablenkung und ich suche Informationen und ich bekomme beides und ich sehe dann diese furchtbaren Berichte und zum Teil auch Bilder über diese schreckliche Situation in Ukraine, scrolle weiter, sehe dann Taschen und Fashion Week und Schuhe und Balenciaga hat eine neue geile Kollektion gelauncht und so weiter und so fort. Bin kurz abgelenkt, scroll dann nochmal weiter, sehe dann wieder schreckliche Bilder, Informationen, dann geht's wieder weiter, Katzenbabys, Memes und es ist so ein, und es macht einen wirklich wahnsinnig, man kann aber auch nicht aufhören, finde ich.
Das ist ja im Grunde das Kernproblem von wahrscheinlich Social Media, dass das in einem Kopf alles zu so einem Matsch verkommt. Diese, ich meine, das, was du gerade beschrieben hast, das sind Eindrücke, die hätten Menschen vor 50 Jahren vielleicht über den Zeitraum von einem Jahr gehabt. Und du hast es jetzt in einer Instagram-Scroll-Session. Das ist einfach, also ja.
Ja, wie soll man das
da verarbeiten? Da können wir als Menschen ja nicht darauf vorbereitet sein, also vom Gehirn her, wie das damit umgeht. Und das ist wahrscheinlich sonst im Alltag, hast du es auch schon, nur mit nicht noch eben diesen Extremen von eben Krieg und Zerstörung und anderen guten Sachen. Da ist die Bandbreite quasi größer, die der Kopf dann eben nicht mehr verarbeiten kann vielleicht. Aber ich bin auch bei dieser Diskussion hinterhergerissen, ob jetzt, und die geht immer wieder los bei so schlimmen Sachen, dürfen jetzt InfluencerInnen noch irgendwie posten oder vielleicht auch ein Produkt promoten.
Ja.
Da bin ich, und das kann man jetzt, Produkt promoten ist vielleicht nochmal eine Ausprägung davon, aber man kann ja genau sagen, weiß nicht, Leute sind jetzt auch im Urlaub oder so und posten jetzt dann irgendwie, oh wie geil, auf den Malediven irgendwie, oder auch während Corona schon oder so. Da wird auch mal schon drüber diskutiert, darf man sowas noch zeigen. Und da bin ich auch wirklich hin und her gerissen. Ich verstehe einerseits den Impuls zu dieser Kritik und andererseits denke ich mir, erstens kann man Leuten nicht vorschreiben, wie sie damit umgehen. Das ist schon mal eine Sache. Zweitens, bei InfluencerInnen ist es dann auch noch der Job. Also ich sage jetzt auch nicht zum Verwaltungsfachangestellten.
Weiß
nicht,
arbeiten einfach
wie kannst du jetzt einfach gehen. Irgendwie Rentenbeiträge berechnen, ja. Während da Krieg ist? Das sage ich auch zu keinem.
Ja.
Und dann das Dritte ist noch so, vielleicht, es hilft ja sicherlich auch manchen Menschen, also du kannst nicht die ganze Zeit nur Krieg angucken, auch auf Instagram nicht. Leute kommen ja auch dann zu so einer Plattform oder hören einen Podcast oder gucken Fernsehen, was auch immer, um da auch mal wegzukommen. Und wenn mein Weg da wegzukommen ist, dass ich mir coole Klamotten angucke und was shoppe, ey, okay. Inwiefern ist denn das jetzt besser oder schlechter, als wenn im Fernsehen jetzt irgendeine Comedy-Show läuft? Dieser Impuls dann so bei einer Berufsgruppe so draufzuhauen, klar, andere setzen auch mal, bei einer Comedy-Show wird dann auch mal eine Folge gemacht, wo es dann ein bisschen soft ist und beim Fußball machen sie alle eine Gedenkminute und was auch immer, aber das finde ich immer komisch, bin aber trotzdem auch ein bisschen hinterhergerissen, aber
Ich verstehe halt die Kritik auch und ich finde, man muss immer irgendwie schauen, dass man auch angemessen reagiert.
Man darf es ja nicht so völlig stumpf machen jetzt. Also das ist natürlich auch klar, dass man jetzt nicht irgendwie am Tag von den ersten Raketen irgendwie so eine Bass-Bomb promotet, dass man so ein bisschen, dass man noch ein bisschen mit Menschenverstand rangeht. Und so, ist ja logisch, dass man das kritisieren würde, wenn jemand sowas macht, ist klar. Aber es ist ja dann oft so eine sehr verallgemeinernde Generalkritik an solchen Dingen.
Also ich will mich da auch wirklich gar nicht beschweren oder sowas und das soll jetzt auch gar nicht irgendwie um mich gehen. Ich merke nur jedes Mal bei herausfordernden Situationen, wie gehe ich als Influencerin damit um, weil als Influencerin habe ich vielleicht auch mehr Verantwortung als vielleicht eben dieser Verwaltungsfachangestellte.
Ja.
Nichtsdestotrotz stehe ich halt selber auch jedes Mal vor dieser Herausforderung, was darf ich jetzt posten, was mache ich, wenn meine Kunden kein Verständnis dafür haben, dass ich das nach hinten schiebe. Also wenn sie sagen, ja, also wenn du das jetzt, das muss noch hier im Februar online gehen, ich lade das dann hoch und ich denke mir so, das bin gar nicht mehr, also was heißt, das bin nicht mehr ich, aber diese Leichtigkeit, die ich in dem Video vielleicht noch hatte oder bei dem Thema noch hatte, die fühle ich gerade überhaupt, also selber auch überhaupt nicht. Aber dann auch so diese Postings zu machen, also sowas wie, ja, jetzt kommt eine Kooperation, die habe ich vorher aufgenommen. Also so diese Rechtfertigung davor schon einzublenden, ist auch irgendwie blöd. Hm. Also sowohl dem Kunden gegenüber, als auch so allgemein finde ich das irgendwie komisch. Also es ist wirklich ganz, ganz schwierig, da so einen Weg zu finden, alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen, während man ja auch emotional ja auch an sich in diese Geschichten verstrickt ist.
Ja.
Also irgendwie, ja, es ist halt, und wie gesagt, ich will mich da jetzt auch eigentlich gar nicht beschweren, weil...
Nee, aber es ist ja diese innere Zerrissenheit von Leuten wie dir, die, glaube ich, bei vielen existiert. Und dann noch, dass die Situation generell komplexer ist. Genau deswegen finde ich es manchmal so absurd, dann sozusagen, ja, wie fällt den Leuten jetzt ein, irgendwie das zu machen? Also dafür ist es einfach ein bisschen. Aber das aber ist, ich, nur, ist nur ja. ein Detailbeispiel auch aus einem, ja, das genau. betrifft eben auch irgendwie Podcasts und Fernsehsendungen und Fußball und alles. Aber
es gibt keine andere Berufsgruppe, wo die ganze Zeit mit
Das
so
meine
viel
ich.
Liebe draufgehauen wird. Genau. Also das ist so,
deswegen
Influencer sind
auch
so der Punching Ball der Nation, wenn es um, egal um warum, worum es geht, ja. so ein bisschen. Also,
gut, da könnten wir jetzt auch lange drüber reden, warum das so ist und warum es manchmal, was da die Gründe sind, warum das entsteht, glaube ich, und so, aber ja, ich glaube, der Punkt an sich ist, glaube ich, klar.
Ja.
Du, eine Sache, die mich aber auch jetzt im Zuge des Kriegs dort endlich wieder spannend fand, war, es wird jetzt immer wieder diskutiert über alle möglichen Boykotts auf allen möglichen Ebenen. Also irgendwelche Brands, die nicht mehr da verkaufen. Tech-Firmen, die dann zum Beispiel, wenn dann PayPal irgendwie Zahlungen einstellt oder dann diese Forderungen jetzt speziell, auf die ich auch ein bisschen hinaus will, ist dann sowas wie Krypto-Börsen, die dann zum Beispiel die Finanzmittel einfrieren sollen oder ihren Service abschalten sollen.
Deswegen meintest du heute Morgen zu mir, nee,
genau, deswegen,
sprech das jetzt noch nicht an.
Genau, da wollte ich noch nicht drüber reden heute, damit wir es hier machen können. Und dann das zweite ist ja sowas wie, und zwar auch bei Doppelgänger war, ging es um, also im Doppelgänger-Podcast ging es um Krypto, aber auch um so Tech-Firmen wie jetzt YouTube, Google, Facebook, die also Informationen auch im weitesten Sinne irgendwie kontrollieren oder verbreiten. Und da fand ich es dann immer wieder komisch, da wird dann oft von Leuten dafür argumentiert, dass jetzt Krypto eingefroren werden sollte und dass so YouTube zum Beispiel oder Google da irgendwelche News verbreitet, vielleicht sogar als Push-Notification in Russland, wo dann steht so, hier sind die wahren Informationen zum Krieg und hier sind die Quellen und das passiert da und da und so. Und ich verstehe den Impuls, aber ich finde es immer sehr kurz gedacht, weil wenn man das fordert, dann, also bei diesen Themen gibt es nur entweder oder. Sind wir dafür, dass Huawei, ist doch chinesisch, glaube ich?
Ja, ich glaube schon.
Dass Huawei jetzt auf allen Android-Handys, die so irgendwie in den USA oder sind, wenn die USA irgendwie, wenn da hier George Floyd irgendwie ermordet wird vom Polizisten und dann fängt auf einmal jede Firma an, wegen allen Dingen immer irgendwie Push-Notifications zu senden in allen anderen Ländern und so Sachen. Also das kann ja nicht die Art und Weise sein, wie wir das organisieren und dass immer alles direkt irgendwie eingefroren wird. Also und
also ich finde, im Rahmen der Sanktionen finde ich das zum Teil richtig und sinnvoll. Also natürlich auch immer mit Augenmaß. Aber jetzt genau bei den Kryptowährungen, das fand ich schon wirklich extrem schwierig, weil der Sinn von Kryptowährungen ist ja eben genau der, dass die dezentral sind.
Ja.
Und mir vorzustellen, ich meine, meine deutschen Konten würden einfach eingefroren werden, aus welchem Grund auch immer. Und ich wüsste, okay, Coinbase oder weiß ich nicht, Binance oder sowas hätten jetzt diesen Schritt getan. Wüsste ich nicht, wie wohl oder sicher ich mich auch damit fühlen würde, bei diesen Kryptobörsen auch zu sein, weil eben das ganze System halt eben darauf beruht, dass es halt eben dezentral ist.
Genau, das ist halt der Kern von der Sache. Und deswegen.
Und das quasi rauszunehmen,
dann
genauso
ist,
wie eben auch
ist
unabhängige
dann ist es auch für immer weg. Dann ist es auch für immer weg. Dann,
ja.
dann wenn dann irgendwann gesagt wird, dein Konto wird vielleicht auch eingefroren, wenn du irgendwie, übertrieben gesagt, bei Rot über die Ampel gefahren bist oder so, dann wird automatisch Strafe abgebucht oder eingefroren oder so. Ich meine, dann ist quasi, wenn du einmal diese Schwelle überschritten hast, dann gibt es ja keinen Weg zurück mehr. Das ist, glaube ich, das Problem. Und das ist bei Überwachung ja zum Beispiel auch genauso. Klar will ich, dass alle möglichen Straftäter gefasst werden und dass wir, wenn man mich danach fragt, möchte ich, dass ein Vergewaltiger, dass wir alles so gut überwachen können, dass wir jeden per Vorratsdatenspeicherung und allen möglichen Dingern da irgendwie hacken können und so. Na klar. Aber will ich, dass jemand wie ein Assange oder wie ein Snowden oder so, dass das auch alles wegfällt, weil das geht dann effektiv auch alles nicht mehr, da muss man sich halt entscheiden. So. Und da ist dann, gibt es halt dann irgendwie diese liberale Ansicht und die konservative und Da staune ich vor allem, wenn Leute, die bei allen Themen sonst eher auf der liberalen Seite stehen, die sofort sagen würden, das, was Snowden gemacht hat zum Beispiel, war gut. dass die dann gleichzeitig das andersrum fordern, weil das geht eigentlich nicht. Und da, glaube ich, muss man ja sich sehr bewusst darüber sein, wenn man sowas fordert, was man da wirklich fordert, weil eben nicht beides geht.
Ja, zumal Russland ja auch nicht der einzige Staat ist, der einen Angriffskrieg führt oder geführt hat. Und da kann man ja auch genauso gut sagen, oder da hätte man ja auch damals genauso gut sagen können, okay, Amerika, also amerikanische Konten sollen halt eingefroren werden.
Ja.
Und das ist halt, also, gut. Wo fängst du da an, wo hörst du da auf?
Ja, genau, das ist natürlich der Punkt. Ich meine, klar, bei Amerika damals mit dem Irak und so, da war die internationale Gemeinschaft, stand eben sicherlich, war nicht auf einer Seite komplett, aber war sicherlich nicht so geeint wie jetzt in diesem Konflikt. Die USA haben es da einfach besser gemacht, die ganze Welt zu überzeugen oder man könnte auch sagen, hinters Licht zu führen, dass da legitime Gründe gibt für diesen Krieg. Aber zumindest war das damals so die Stimmung, scheinbar ein bisschen mehr. Deswegen wäre es vielleicht dann anders gelaufen, aber ja, das sind alles ein bisschen hypothetische Sachen. Aber ich denke auch gerade über dieses Überwachungsbeispiel, da ist auch ein bisschen der Bogen zu, wir gucken gerade Suspicion bei Apple TV und das ist immer so ein Beispiel, es gibt ja immer so diese Krimiserien, wo finde ich Überwachung, staatliche Überwachung extrem positiv dargestellt wird. Wo, also bei Suspicion ist ja noch nicht mal so richtig klar, wer eigentlich die Guten und die Schlechten sind, wer da wen genau verarscht. Aber es gab früher mal so bei CSI Miami zum Beispiel, habe ich das immer gedacht. Die konnten ja immer so von der Tankstellenkamera irgendwie so reinzoomen, dass sie die Augenfarbe ermitteln konnten von jemandem, der 20 Meter weg stand so ungefähr, obwohl es nur so 2 Pixel hatte vorher, haben die dann so schärfer gestellt. Und generell konnten sie alles tracken und alles machen. Und es wird immer so geil dargestellt in diesen Serien. Da frage ich mich auch, was da so, weißt du, sowas wird gefundet von so Sicherheitsagencies, so ein bisschen undercover, dass sie so ein bisschen Geld reinstecken, dass das so gut dargestellt wird.
Ja, wenn so Palantir da
ein, ja, genau, dass die so ein bisschen
was Sponsor.
Ich meine, Peter Thiel kennt ja auch viele Leute so im Silicon Valley.
Aber genau.
Die Promis investieren dann in die Startups und die Promis machen dann so Serien, dass da irgendwie so komisches, so eine Dynamik ist, dass so Überwachung immer so ultra abgefeiert wird. Aber gut, am Ende Krieg und so wird natürlich in den USA auch, da gibt es auch die Kriegshelden, die in irgendwelchen Serien dann ganz heroisch noch irgendwie wen abknallen.
Gibt's nee, aber auch. Ich finde, du hast da voll den Punkt und ich finde, damit verklärt man aber auch so ein bisschen die Realität, weil in diesen ganzen Serien sind dann halt immer so die krass Gerechten und krass Guten, die dann halt die Bösen überwachen. Aber genau. In der Realität ist es halt so, dass zum Beispiel unser deutscher Verfassungsschutz überlaufen ist von irgendwelchen Nazis. Auch hier, wie heißt der nochmal?
Hans-Georg Maaßen.
Genau, der.
Nicht mehr im Verfassungsschutz, ein Glück.
Ein Glück, aber ich meine,
so jemand war da halt
jahrelang
Chef.
War er halt Chef vom, genau, Verfassungsschutz.
Und das meine ich.
Und da stelle ich mir vor, ich meine, der würde die Nazis halt nicht überwachen lassen, aber vielleicht eine Journalistin, die über Rassismus aufklärt, halt vielleicht eben schon. Und das, finde ich, ist halt eine ganz, ganz gefährliche Linie.
Genau, und diese Kette von, ich sitze vor dem Fernseher, gucke eine Serie, wo Überwachung ultra geil ist und wo immer die bösen Vergewaltiger geschnappt werden. Dann höre ich in den Nachrichten irgendwie, Markus Söder fordert mehr Überwachungsmöglichkeiten, der Staatsräuber wird angeschafft und denke mir so, und er sagt dann so, ja, das ist natürlich auch nur Vergewaltiger und Mörder, so, da ist dann das Argument. Dann denke ich mir so, ja geil, das brauchen wir auch, weil was soll schief gehen? Und am Ende in der Realität sitzt halt Hans-Georg Maaßen da und guckt bei Twitter, wer irgendwie ihn beleidigt und auf Twitter und lässt die irgendwie da, guckt so, wo die so sich aufhalten und was sie so machen. Das ist genau das Problem. Ja. Das ist die Brücke, dieser ganze Themenkomplex mit ja, diesen Themen.
Ja, be careful what you wish for.
Und insofern fand ich es auch ganz spannend. Elon hat ja auch dazu getwittert, Elon Musk, weil jetzt irgendwie irgendwelche Staaten, also some states, in Klammern nicht die Ukraine, fordern jetzt, dass sie Starlink quasi Access abschalten in Russland, glaube ich. Und da hat er gesagt, ja sorry, aber so, er ist ein Absolutist, ist nicht verhandelbar quasi, dass das nicht passiert, egal wie schlecht irgendjemand irgendwas macht, genau aus diesem Grund. Wenn du es einmal machst, dann kann halt jeder ankommen, dass du irgendwas irgendwo abschalten musst und dann, wenn sie es einmal gemacht haben, dann sind sie halt auch in der Bredouille, weil dann müssen sie halt jedes Mal rechtfertigen, warum sie es machen oder warum sie es nicht machen, wenn sie es da schon mal gemacht haben. Naja.
Und deswegen bekommt er wahrscheinlich sehr viel Hate, ne?
Ja, auch so habe ich gar nicht so verfolgt, aber war nur so ein zusätzlicher Punkt. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt eher positiv oder eher negativ aufgenommen wurde, ehrlich gesagt.
Ich weiß gar nicht, bei Starlink, das hilft ja auch Menschen, die, weiß ich nicht, irgendwo tief im sibirischen Wald leben und die ja auch wahrscheinlich einfach, ja, wenig Zugang haben zu, genau, Internet oder sonst irgendwas, also wo wahrscheinlich sogar der Zugang zu Kommunikation ganz grundlegend erschwert ist, das ist halt so deren Chance, überhaupt ja, Zugriff zu haben zu Medien, die halt eben nicht übers Fernsehen übertragen werden. Also das ist ja auch ja eventuell auch eine Chance, die sich da aufzeigt. Netflix hat sich ja komplett zurückgezogen.
Gut, das ist halt ein Entertainment-Angebot. Sowas finde ich okay, wenn jetzt einfach private Firmen sagen, so unsere Dienstleistungen in dem Sinne bieten wir einfach nicht mehr an. Genauso wie ich sagen kann, ich will keinen Laden irgendwo in irgendeinem bestimmten Bezirk in Berlin aufmachen, wenn ich da keine Lust drauf habe, so dann ja, ist halt mein Ding so. Aber bei so Grundsatzthemen.
Ja, so Infrastruktur.
Infrastruktur, Grundsatz, Grundrechtsthemen im Endeffekt auch und Free Speech ist es halt schwer.
Ja. Wollen wir noch über was Lustiges reden?
Hm. Hast du gesehen, hast du Caro Daur gesehen, was hier passiert ist?
Nee.
Ich habe bei TikTok gesehen, meinem For You. Oh. Und sie hat wirklich ein krasses blaues Auge. Also als hätte man ihr einfach, ich weiß gar nicht, irgendwie eine Bowlingkugel ins Gesicht geworfen. So sieht sie aus. Nee, was passiert ist, sie war joggen, hat sie dann erzählt am TikTok. Und sie ist beim Joggen, sie war so in Gedanken verloren, dass sie einfach Vollspeed gegen so eine Eisenstange, gegen eine Laterne gerannt ist. So doll, dass sie ausgenockt hat, sie auf dem Boden lag, überall war Blut und jetzt hat sie ein blaues Auge und irgendwie auch an der Stirn oder was, irgendwie sieht sie aus, wirklich.
Oh Gott, die Arme.
Also wirklich extrem, ist wirklich so extrem, sie muss wirklich so dagegen gehämmert sein, gegen diese Laterne. Und ich stelle es mir, es tut mir leid für sie, ich hoffe, dass sie schnell wieder gesund wird, aber wenn du es von außen sehen würdest, weißt du, wie jemand joggen geht, und einfach straight gegen Laterne so voll einfach gegen joggt.
Aber auch lustig, dass du mir jetzt News von Caro Daur dann
quasi erzählst. Ja, der TikTok-Algorithmus hat das für so wertvoll befunden, dass ich das sehen muss. Und also es ist schon wirklich eindrucksvoll gewesen, wie es aussieht. Und man staunt wirklich ein bisschen, also es sieht wirklich übel aus. Kann man sich mal angucken.
Die Arme. Gut, ich hoffe, sie wird da schon ganz schnell verheilt. Ja. Oh je.
Ja, das war eine Sache. Und sonst lustige Sachen. Ich war ja am Wochenende feiern, ne?
Stimmt.
Eine Sache habe ich mir aufgehoben, die ich noch erzählen wollte dazu. Ja, sag an. Und zwar, rate mal, was der Eintritt war im Club. Ich war im Sisyphos.
Ja, 10 Euro? 20?
Letztes Mal, als ich feiern war, das eine Mal, wo ich zwischendurch mal im Sommer war, wo mal irgendwie kurz für 3 Wochen irgendwas auf war.
Bist ganz schön. Also aktiv, was so
Feiern ja, ich war jetzt 2 Mal in den letzten 2 Jahren feiern.
Ja gut, aktiv. Aber die Clubs hatten ja auch quasi nicht auf.
Also naja, du hast genau man, geschafft in dieser... Also man hätte auch in der Zeit deutlich aktiver sein können, würde ich schon sagen. Aber genau, ich dachte auch so, Berlin-Eintritt ist so 10 bis 15 Euro in Clubs, war so mein Gefühl. War jetzt 25 dann.
Die müssen das Geld halt wieder reinholen.
Ja, da habe ich auch gesagt. Finde ich schon sportlich. 25 Euro, um in den Club zu gehen. Aber das ist natürlich wieder so ein bisschen Verarsche auch, weil es war natürlich nicht nur ein Abend, den ich damit bekommen habe als Eintritt, sondern es ging natürlich von Freitag 23 Uhr bis, ich glaube, die Party geht, glaube ich, immer noch. Ich glaube, es geht wirklich bis Montagabend oder Mittwoch oder irgend so ein Quatsch. Okay, wenn ich für eine ganze Woche Eintritt bezahle an einem Abend, ist natürlich cool, aber mal ganz ehrlich, ich gehe nicht mehrmals innerhalb von 2 Tagen irgendwie oder an 3 Tagen in den gleichen Club, um da mein Geld zu, damit es sich lohnt. Aber es war auf jeden Fall ein Lacher für die Gruppe, weil ich habe davor so ein paar Sprüche dann gemacht, so wie ich hoffe, hoffentlich, vielleicht klappt es ja nicht, dass wir reinkommen, weil ich, ne, Freitagabend, ich bin natürlich auch müde, ich bin hier ein Beziehungsmensch, ich denke mir so, ich will ins warme Bett eigentlich zu Hause und nicht irgendwie
in den Club gehen. Ja, du Armer, wurdest du einfach gezwungen, in den Club zu gehen.
Genau.
Oh je, oh je.
Da habe ich so ein bisschen Witze gemacht und dann meine ich so, oh Mann, jetzt ist der Eintritt auch so teuer, jetzt muss ich auch noch länger hier bleiben, damit es lohnt, weil ich kann nicht, also weißt du, wenn dann 10 Euro Eintritt sind, dann bleibe ich so 1,5 Stunden und dann mache ich hier einen Abgang, ohne dass ich irgendwie Tschüss sage. Aber für 25 Euro, das war für mich fast wieder Motivation, länger da zu bleiben. Ganz Vertragssituation, aber länger da bleiben, war gleichzeitig auch weniger Schlaf und anstrengender. Also da habe ich wirklich reinmanövriert. Eine ganz blöde Situation.
Ja, ganz, ganz schwierig.
Aber krasse Clubpreise jetzt. Also wenn es überall so ist, dann werde ich noch seltener feiern gehen in Zukunft.
Warum?
Ja, weil ich wirklich...
Clubpreise. Ich habe verstanden, Clubreise. Krasse Clubpreise.
So. Nee, krasse Clubpreise.
Also wäre noch was passiert irgendwie im Club.
Nee, da war sonst nichts.
Okay, witzig. Ich habe zum Abschluss etwas, was hoffentlich für ein bisschen bessere Laune sorgt und wo vielleicht die Hörerinnen rausgehen mit einem, ja, nicht ganz so schlechten Gefühl. Und zwar, hast du schon mal was von dem Kater Stups gehört?
Stups? Wir haben zu Hause jetzt ein Katerchen Stups und eine Katzi Stups, aber sonst?
Ich habe jetzt extra hier den Wikipedia-Artikel aufgemacht. Okay. Denn dieser Kater hat einen eigenen Wikipedia-Artikel. Das muss man wirklich irgendwann mal bei Jan und Olli pitchen für
Tiere, die es geschafft haben.
Genau, für diese Kategorie. Denn dieser Kater hat es wirklich geschafft. Er hat es an die Spitze geschafft. Er ist nämlich, also er ist leider mittlerweile verstorben.
Oh nein.
Aber er war Bürgermeister der US-amerikanischen Ortschaft Talkeetna in Alaska. Ja?
Der Kater war Bürgermeister. Kater, also er war nicht der Kater vom Bürgermeister. Er war nicht so der sondergesandte, nee, Bürgermeister.
Und auch nicht irgendwie ein Jahr, sondern 20 Jahre lang. Er war 20 Jahre lang Katzenbürgermeister sozusagen.
Und hat er nur über die Katzen geherrscht, über die Katzen der Stadt, oder hat er auch über die Menschen geherrscht?
Nein, also ich lese einfach mal kurz was aus seiner Biografie vor, weil die ist wirklich spektakulär. Stups übernahm 1998 im Alter von einem Jahr das Amt des Ehrenbürgermeisters von Talkeetna.
Also doch nur Ehrenbürgermeister.
Ehrenbürgermeister,
ja. Nicht die täglichen Amtsgeschäfte geleitet.
Geht so. Bei der Wahl soll die Mehrheit der Wähler mit den menschlichen Kandidaten unzufrieden gewesen sein und daher Stups auf den Wahlzettel geschrieben haben.
Das ist so, kennst du immer, wenn die so sagen, wir haben irgendwie ein neues Schiff oder so, und dann fragen so Publikumsbefragung, wie soll es heißen, und dann machen nochmal alle so Boaty McBoatface oder so Geschichten, dann gewinnt es doch immer, weil das so, wenn irgendjemand irgendwas öffentlich benennen lässt, dann gewinnt immer so ein Quatsch.
Aber wie unzufrieden mussten die Menschen gewesen sein, dass sie gesagt haben, wir hätten gerne diesen Kater als Bürgermeister, ja?
Ach, also kann ich mir durchaus auch hier vorstellen, ehrlich gesagt. Also ich meine, denkst du wirklich, dass die Politik schlechter wäre?
Wenn Mali
Bürgermeister wäre?
Ja, ich glaube schon.
Wenn du Gesetzesvorschläge mit so Ja, Nein, so wie Martin Sonneborn im EU-Parlament abstimmt, wenn du einfach Mali abstimmen lassen würdest, so 100 Milliarden Euro in Bundeswehr oder erneuerbare Energien, dass er nicht durch Zufall mit seiner Pfote ab und zu mal das Richtige treffen würde und es am Ende besser wäre, als wenn es Politiker machen?
Er wird auf jeden Fall wahrscheinlich für den Fischfang gestimmt haben.
Ja.
Naja, jedenfalls gibt es aber einen kleinen Haken, ja. Talkeetna ist ein Historic District und hat deswegen an sich gar keinen Bürgermeister. Insofern ist das, hat er jetzt, also er ist irgendwie eher ein Bürgermeister, aber irgendwie auch nicht. Der Kater erhält Post aus der ganzen Welt. Was?
Okay, cool. Hat er viel von gehabt wahrscheinlich.
Ja, was aber richtig witzig ist, und zwar, da möchte ich gern deine Meinung zu haben. Stups hatte nämlich ein sehr bewegtes Leben, ja, habe ich schon vorhin irgendwie angedeutet. Stups überlebte einige lebensgefährliche Situationen. Es wurde auf ihn geschossen, wie so ein richtiger Politiker, wirklich wie in so einem Krimi. Er landete im Müllwagen. Komisch, wie konnte ein Katerchen im Müllwagen
landen? Wie er wohl da drin gelandet ist.
Ja, kann sich keiner
indem
erklären.
Indem er vorher vom Boden selber abgesprungen ist, um da reinzufliegen wahrscheinlich.
Er landete jedenfalls, wie auch immer,
von im Gottes, von Gottes Hand.
Und in einer glücklicherweise kalten Fritteuse. Da stellt man sich natürlich auch die Frage, wie ist er da gelandet in dieser kalten Fritteuse?
Das klingt wirklich nach dem vorherigen Leben von Mali. Alles.
Ja. 2013 wurde Stups von einem Hund aus der Nachbarschaft schwer verletzt. Er holte sich jedoch wieder. Und 2016 gab es Gerüchte über seinen vermeintlichen Tod. Aber er starb dann ein Jahr später im Alter von 20 Jahren. Ja, und es gab weltweit Nachrufe in namhaften Medien, unter anderem übrigens auch in zahlreichen deutschen Zeitungen. Zum Beispiel Die Welt mit dem Titel Stups, Amerikas ehrlichster Politiker ist tot.
Oh, das ist wie, ist nicht Grumpy Cat auch schon verstorben?
Oder Neue Züricher Zeitung, Alaskas berühmtester Bürgermeister.
Oh je.
Ja, aber er schien auf jeden Fall ein sehr bewegtes Leben zu haben, der
er
kleine Kater.
Wirklich,
der sieht auch richtig
YOLO
süß aus, der ist so, weißt du, wie Cappuccino früher aussah? Also so, auch so in so einem Cappuccino-Ton, also so rot.
So wie in den Kaffeeschaum reingedippt.
Ja, so beige gestreift, Richtig.
Da musst du mal in die Shownotes packen, dass man sich mal ein Bild machen kann von Stubbs.
Ich packe den Artikel von Wikipedia in die Shownotes.
Ist vielleicht generell ein Modell auch für Berlin und
dass sie einfach Franziska Giffey durch Mali ersetzen.
Durch Mali ersetzen oder durch Katie, ja.
Ja.
Wäre ein Vorschlag, denke ich. Und ganz ehrlich, wenn man das mal wirklich in die Wege leiten würde, dass die wirklich zur Wahl stehen, bin mir nicht mal sicher, wirklich, wie die Wahl ausgehen würde.
Safe. Ich meine, Menschen würden das safe ankreuzen.
Ja, ich denke auch, wenn mit einem süßen Foto dazu.
Ja, definitiv. Ich könnte da wahrscheinlich nicht widerstehen, wenn ich so ein süßes Foto sehen würde. Naja, jedenfalls, das war's zur Woche.
Das war's, ja.
Wir wünschen euch
den Umständen entsprechend gute Woche.
Genau, das hast du sehr schön formuliert.
Und wie es auch schon viele andere gesagt haben, man ist ja nicht verpflichtet, sich das alles Tag und Nacht reinzuziehen. Man kann sich da auch mal eine Pause gönnen, man kann auch supporten, man kann sich informieren, aber man kann sich auch mal eine Pause gönnen, um nicht selber sich da zu schaden, mental, emotional. Mhm. Ist auch nicht schlecht.
Solange man das Privileg hat, sich eine Pause gönnen zu können, ist es auch okay, das zu nutzen.
Ja.
Insofern,
bis nächste Woche.
Tschüss.